In den vergangenen Wochen kreiste ein Thema immer wieder quer durch die Feuilletons und regt eine Auseinandersetzung dazu, was unter dem Label einer sogenannten kritischen Männlichkeit verbucht wird, ziemlich an. Es geht um die zurückgezogene Anthologie Oh Boy, die ist im Berliner Kanon Verlag erschienen und versammelt 18 literarische Beiträge, in denen über männliche Rollenerwartungen und Männlichkeitsstereotype reflektiert wird. Zu den AutorInnen gehören unter anderem Dünscher Gütschüter, Kim de Lorison, Sascha Reikbür oder auch Dennis Otlu. Und der Band versteht sich dabei selbst als eine Bestandsaufnahme zu einer Krise der Männlichkeit und verspricht dazu eine, Zitat, mutige Selbstbefragung der AutorInnen. Die Publikation wird auch als eine Inventur der Männlichkeit untertitelt. Und nun zog vor kurzem der Verlag die Anthologie aus dem Handel zurück, denn der Vorwurf, der gegen die Publikation erhoben wird, der wiegt schwer. Einer der Autoren und Mitherausgeber, Valentin Moritz, thematisiere in dem Buch einen sexuellen Übergriff gegenüber einer weiblichen Person aus Täterperspektive und tut dies gegen den Willen der betroffenen Person. Denn diese hatte vorab den Autor aufgefordert, den Vorfall literarisch nicht zu verwerten und zu veröffentlichen. Sowohl dem Autoren wie auch dem Verlag war der Einspruch der betroffenen Person bekannt und trotzdem wurde sich für die Veröffentlichung des Textes entschieden, der nach Angaben von Verlag und Autor eine autofiktionale Erzählung darstelle, die die Tat im Text zunächst ausreichend anonymisiert und die betroffene Person dadurch auch geschützt war. Nach der Veröffentlichung des Textes machte die betroffene Person dieses Vorgehen, das sich gegen das Einvernehmen der Betroffenen hinwegsetzte, publik und rief zu einem Boykott der Publikation auf. In einer jetzigen Stellungnahme entschuldigten sich der Verlag und auch der Autor für die Vorgehensweise und bereuen ihre Entscheidung, Zitat Stellungnahme, die Intention, männliche Täterschaft zu thematisieren, darf nicht dazu führen, dass die betroffenen Perspektive außen vor bleibt, überhört oder gar übergangen wird. Dazu muss man ergänzen, dass die betroffene Person laut Taz dem Autoren Valentin Moritz noch in der Planungsphase des Textes geschrieben habe, Zitat, du kannst keinen Profit aus deiner Täterschaft machen und mich zusätzlich auch noch belasten. Wir möchten die gegenwärtige Debatte als Ausgangspunkt nehmen, um zusammen mit dem Autoren und Aktivisten Kim Poster darüber zu sprechen, wie die momentane kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit zu bewerten sei und wie ein Umgang mit Täterperspektiven gestaltet werden kann. Kim Poster publiziert seit nunmehr 6 Jahren zu den Themen Männlichkeitskritik und materialistischem Feminismus und setzt sich insbesondere auch mit Ansätzen zur sogenannten kritischen Männlichkeit und Profeminismus in linken Kontexten auseinander. Es gibt eine sehr schöne Beschreibung von ihm, auch in der Analyse und Kritik. Da steht, er war an mehreren Versuchen der organisierten Reflexion von Männlichkeit beteiligt, die er mittlerweile als gescheitert betrachtet. Passend zur Thematik ist auch zuletzt von ihm sein Essay beim Neopheles Verlag erschienen, mit dem Titel Männlichkeit verraten über das Elend der kritischen Männlichkeit und eine Alternative zum aktuellen Profeminismus. Was es damit auf sich hat, da kommen wir hoffentlich später auch noch drauf zu sprechen. Erstmal sage ich Hallo zu Kim Poster. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Kim, spiegelt die Vorgehensweise von Autor und Verlag auf eine schon auch sehr tragische Art, wie es um den Stand einer vermeintlich kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit momentan bestellt ist. Also was kommt in diesem schwerwiegenden Versäumnis seitens des Autors und des Verlags für dich zum Tragen?
Ja, ich würde sagen, die Antwort ja, darin kommt ganz viel zum Tragen, was, denke ich, auch allgemeine Probleme in der kritischen Männlichkeitsszene sind, aber verschiedene Dinge. Also da kommt ganz schön viel zusammen. Ich denke, eine der großen Sachen, die man halt sehr stark sieht, ist, dass es bei kritischer Männlichkeit ganz oft um den Kreisen der Männer eigentlich in sich selbst geht und dass das Leid, was Männlichkeit für andere bedeutet und in diesem Fall ja sogar die eigene Gewalt, die man anderen angetan hat, eigentlich eher sowas wie eine Irritation ist, die, also nur wie so einen Anstoß, den man dann aber in den eigenen biografischen Prozess integriert. Und wenn man den Artikel von Valentin Moritz liest, dann wird auch ganz klar, was der Zweck von diesem Prozess ist, weil in dem Artikel geht es gar nicht so viel um Täterschaft. Es geht vor allem auch relativ wenig um die Frage, was Valentin Moritz sinnvoll mit seiner Täterschaft anfangen kann und was Männer allgemein Sinnvolles gegen männliche Gewalt anfangen können, sondern zentrale Frage, die Valentin Moritz beschäftigt, ist, ob er ein authentischer Mann ist und wie sozusagen, wie es um ihn und seine eigene Männlichkeit bestellt ist. Und ich glaube, auch das ist sehr typisch für die kritische Männlichkeitsszene, dass der Maßstab der Auseinandersetzung ist Männlichkeit, beziehungsweise die eigene Männlichkeit. Und diese Frage, kann man denn noch echt männlich sein oder sich zumindest gut mit seiner Männlichkeit fühlen, wenn dieses ganze Ding mit dem Patriarchat ist? Und feministische Kritik fällt da, glaube ich, nicht zufällig immer wieder hinten runter. Gerade sexuelle Gewalt als ein Problem, das man kritisch verstehen und vor allem praktisch angehen muss, das verschwindet fast vollständig hinter so einem Kreisen um die eigenen ambivalenten Gefühle. Und da finde ich es eigentlich nur sehr konsequent, dass Valentin Moritz sich dafür entschieden hat, sich selbst und das eigene Reflexionsspektakel, was er da aufführt, für wichtiger zu befinden als den Willen der Betroffenen von seiner Gewalt. Das ist wirklich sehr typisch. Genau, und dann könnte man jetzt noch andere Aspekte davon nehmen, die vielleicht nochmal mehr mit dem Thema Gewalt zu tun haben. Aber vielleicht erstmal so weit.
Vielen Dank. Ich finde auch, dass sich gerade der Text von Valentin Moritz wirklich wie ein Sinnbild liest für das, was du auch in deinem Essay kritisierst und umschreibst. Also ein Mann, der sein Männlichsein auf eine vermeintlich kritische Art und Weise zu reflektieren vorgibt bzw. glaubt und währenddessen die Reflexion jedoch nur dahingehend reicht, dass es sich um den Bruch mit seiner verkörperten und habitualisierten Männlichkeit, dass er sich damit bewusst wird und in diesem Leiden notgedrungen dazu aufgefordert ist, sein Denken und Handeln zu hinterfragen, aber an erster Stelle vor allem ein persönlicher Leidensdruck steht und der Text hat dabei auch die ganze Zeit vor allem um eine eher Unsicherheit mit sich selbst kreist, eine Fragestellen von klassischen Männlichkeitsattributen. Es ist so eine Art Sinnsuche nach Identität und Erwartungshaltungen. Und so auch wie der Text sich so aufbaut, erstmal wird halt sehr lange thematisiert, wie zwei Freunde vor einem Frisbee spielen, sich zueinander verhalten. Später geht es irgendwie um Sandburg bauen. Überhaupt geht es viel darum, wie sich der Autor im Zusammensein mit anderen Männern erlebt und selbst befragt. Und ja. Geschlechtsstereotype werden eigentlich eher fragend ausgestellt und dahingehend mitunter sogar auch reproduziert. Und dann gibt es mitten in dieser Geschichte plötzlich diesen Shift. Der Autor offenbart sich eher unvermittelt als eine Person, die einen sexuellen Übergriff begangen hat und die Konsequenz daraus für ihn, vor allem der Verlust der Freundschaft, Reue und Schuldgefühle. Aber gleichzeitig steht, wie du auch schon meintest, die Auseinandersetzung des Autors damit in keinem Verhältnis zu seinem selbstzentrierten und eitlem Sinnieren über diese eigene Männlichkeit. Und ich finde auch der Titel Ein glücklicher Mensch suggeriert ja auch, dass der Autor sich fragt, wie innerhalb dieser Krise wieder zu einem glücklichen Menschen werden kann. Und dabei vor allem um ihn geht. Und was ich mich auch gefragt habe, diese sogenannte Krise der Männlichkeit, das ist ja auch die Intention des Buches oder der Anthologie, eine Antwort auf eine, wie auch immer heraufbeschworene Krise der Männlichkeit ist diese Haltung, die da zum Tragen kommt, dieses Framing, dass sich diese Männlichkeit in einer Krise befindet. Ist das nicht schon auch eine Form von Haltung, die ihren Gegenstand strukturell verfehlen muss auf eine Art?
Aber ich glaube, was prinzipiell nicht gut ausgehen kann, das meinte ich mit dem, die Männlichkeit ist der Maßstab. Ich glaube, es kann nie etwas Progressives entstehen, wenn man von der Diagnose ausgeht, Männer sind verunsichert in ihrer Männlichkeit, also brauchen wir neue, bessere Antworten auf ihre Männlichkeitsprobleme. Sondern ich glaube, wenn man sich wirklich an feministischer Kritik orientieren will, was kritische Männlichkeit ja angeblich tut, da müsste man die feministische Kritik selbst zu einem Ausgangspunkt nehmen und von dem Standpunkt der feministischen Kritik aus ist ziemlich scheißegal, ob das noch Männlichkeit genannt werden kann. Das Wichtige ist, dass die sich anders verhalten und verändern, dass die vor allem antipatriarchal aktiv werden. Ob das jetzt die neue Männlichkeit ist und ob sie sich damit männlich fühlen, das interessiert nur die Männer und um die sollte es nicht gehen. Das wäre sozusagen mein Hauptpunkt. Und deswegen würde ich auch sagen, das war ein von Anfang an zum Scheitern verursachtes Projekt. Wenn ich von Anfang an klar war, das wird vor allem Männern eine Bühne dafür geben, nach sich selbst und nach einer Version von Männlichkeit zu suchen, mit der sie sich wieder wohlfühlen können. Und das endet einfach nie gut, weil da immer schon drin angelegt ist, dass Feminismus und eben vor allem feministische Kritik an Männlichkeit immer sich unterordnen muss zu Männlichkeit selbst und immer da, wo sie dann in wirklichen Widerspruch geraten, da geht es dann irgendwie auch nicht weiter oder wie er jetzt die Mitherausgeber in Donat Blum jetzt in diesem neuen Interview auch gezeigt hat, der wird auch sehr, sehr aggressiv dann auch auf feministische Kritik reagiert, wenn sie nicht mehr positiv integrierbar ist für den eigenen Prozess und die eigenen Ziele.
Das Interview, das ist mir nicht bekannt. Kannst du da sagen, was ist da genau seine Position? Warum kritisiert er das?
Also Valentin Moritz ist ja nicht der einzige, die einzige Person, die Oh Boy herausgegeben hat. Er hat das mit Donat Blum zusammen gemacht. Donat Blum ist eine nicht-binäre Autorin aus der Schweiz mit dem Neopronomen Enz. Und Donat Blum hat jetzt eine Woche, nachdem der Verlag schon zugegeben hat, dass das ein Fehler war, ein Interview im Schweizer Tagesanzeiger gegeben, wo Blum alle Vorwürfe eigentlich zurückweist, davon, ja, man muss eigentlich sagen, schwadroniert, dass doch irgendwie die Unschuldsvermutung gelte. Und Enz macht, finde ich, sehr zweifelhafte Andeutungen, dass Moritz und die Betroffene sich ja auch vorher schon intim kannten, lässt dann offen, was das genau heißt, aber es kann eigentlich ja fast nur gemeint sein, alles nicht so schlimm, die hatten schon mal Sex miteinander, dann kann es kein richtiger Übergriff gewesen sein. Blum spricht davon, dass es eher binär und sogar patriarchal sei, davon zu sprechen, dass Männer hauptsächlich Täter und Frauen hauptsächlich Opfer sind. Frauen wären ja auch Täter, zumindest wenn man sich psychische Gewalt anguckt, was natürlich niederträchtig ist, weil es geht nicht um psychische Gewalt, es geht um sexuelle Gewalt. Und Blum führt auch aus, was er für wirkliche psychische Gewalt hält, nämlich das, was Blum und Moritz und dem Verlag jetzt auf Social Media halt entgegengeschlagen ist, was sich hauptsächlich für sehr berechtigte Wut und Empörung über deren Verhalten empfinden würde. Aber das findet Blum ist eben total überzogen. Ich finde, die Darstellung ist auch bösartig, manipulativ. Also es sind so richtig antifeministische Klischees, die da gekloppt werden von in Anführungszeichen hysterischen und infamen Feministinnen, die das Leben von wohlmeinenden, ja vor allem Männern, eben halt zerstören wollen. Und ich finde, das zeigt sehr gut, was für eine Wut und was für ein Anspruchsdenken eigentlich auch dahinter steckt. Also ich glaube, das wäre meine These. Blum formuliert das aus einer Position, wo Enz tatsächlich der Meinung ist, dass die eigene Arbeit einfach unglaublich wichtig ist für den antipatriarchalen Kampf und dass das die Feministinnen einfach nur nicht richtig wertschätzen und richtig verstehen können und das einfach eine Unverschämtheit ist, dass Blum und Moritz jetzt dafür kritisiert werden, was sie da verbrochen haben. Ich muss sagen, das hat mich schon schockiert, dieses Interview, weil das trifft man selten so enthemmt in der kritischen Männlichkeitsszene. Aber dieses Grundmotiv von Feminismus darf ruhig ein Stichwortgeber sein und auch so ein Antrieb, den man für sich nutzt. Aber dann, wenn es um Kritik geht, die einen wirklich trifft und die man nicht einfach positiv integrieren kann, dann hört sozusagen der Spaß auf und dann wird es eigentlich auch ziemlich schnell wieder klassisch sexistisch. Das kenne ich durchaus auch sehr viel aus der kritischen Männlichkeitsszene.
Ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer, also das zieht die Debatte und auch die Publikation auch nochmal in einen ganz anderen Kontext, weil bis jetzt ging es halt vor allem um Valentin Moritz und die Handlungsweise des Verlags. Aber wenn Donat Blum sich jetzt auch so kritisch dazu verhält, geht es in eine sehr klare Richtung. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch den Ansatz wagen, da ich auch teilweise Beiträge in der Anthologie, also wenn man sie jetzt sozusagen losgelöst betrachtet, unter welcher Intention oder unter welchem Aufhänger die Texte publiziert wurden, finde ich schon, dass da eigentlich sehr wertvolle und auch auf eine konstruktive Art Texte entstanden sind, also konstruktiv im Sinne, dass sie sich wirklich auf eine konstruktive, kritische Art mit Männlichkeit auseinandersetzen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Beitrag von Sascha Reikebauer, eine transnonbinäre Autorin, die auch gerade über viele Vorbehalte und Ausschlussmechanismen innerhalb auch von vermeintlich queer-feministischen Kontexten schreibt oder auch in homosexuellen Milieus. Also ich fand den Beitrag sehr wertvoll. Findest du es generell schwierig, dass Literatur gewählt wird, um eine Form von kritischer Auseinandersetzung mit Männlichkeit zu wählen, da ja das immer auf eine Art die Gefahr birgt, dass eine sehr monoperspektivische Darstellung auf gerade so sensible Sachverhalte wie eine Täterschaft geworfen wird? Oder denkst du, dass es irgendwie auch möglich, da eine differenzierte Darstellung und dann dahingehend auch einen guten Beitrag zu einer kritischen Aufarbeitung auch von der Täterperspektive zu liefern?
Ja, ich glaube, das kommt wirklich sehr stark darauf an, wer das macht und über welches Thema. Also das Beispiel, dass eine nicht-binäre Person vor allem über eigene Erfahrungen in queeren Räumen schreibt, das kann ich mir auch besser vorstellen, dass das biografisch-literarisch bearbeitet wird. Wenn das aber von Leuten kommt, die in einer strukturellen Herrschaftsposition sind, was die meisten Heterosexuellen oder was heterosexuelle Cis-Männer wie Valentin Moritz nun mal sind, dann stellt sich diese Frage schon prinzipiell ganz anders, weil dieser biografisch-literarische Zugang sich sehr gut dafür eignet, dass es eben dieses selbstmitleidige Kreisen um sich selbst ergibt. Und bei Literatur über die eigene Täterschaft wäre ich wirklich nochmal besonders vorsichtig, weil es ist einfach ein Mythos, dass man irgendwie wissen müsste groß, wie es in Tätern sozusagen aussieht, welche Gedanken gehen denen so durch den Kopf, was sind so ihre Ängste, was sind ihre Sorgen. Ich würde sagen, das hat eine sehr, sehr, sehr geringe Priorität und es gibt, glaube ich, auch sehr wenig Menschen, die sich das wirklich reinziehen wollen. Und wenn man wirklich was gegen Täterschaft übernehmen will, dann braucht man eigentlich eher sowas wie Feindaufklärung. Also wie gehen Täter vor? Was sind wirklich die Motivationslagen von Tätern? Ich denke, wir müssen sehr viel über Täter reden, damit wir Wissen und Erfahrungen haben, die wir gegen Täter auch einsetzen können. Und Täter sind in der Regel sehr, 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 sehr schlecht darin, solches Wissen und solche Erfahrungen über Täter im Allgemeinen und besonders über sich selbst zu produzieren. Das wäre mein erster Punkt. Und mein zweiter Punkt wäre, gerade bei männlicher Gewalt gibt es nochmal diesen Zusammenhang, dass männliche Gewalt, sagen zumindest die besseren sozialpsychologischen Theorien, entsteht ja aus Ambivalenzen. Also es geht da um männliche Dominanz- und Herrschaftsansprüche und die kollidieren mit realen Bindungen. Also Männer gehen Beziehungen ein, lassen sich auf Sexualität ein, wollen sich in diesen Beziehungen und in dieser Sexualität als dominant und unabhängig erleben. Aber die Bindung und vor allem in der Heterosexualität, die Bindung an Frauen steht in ganz prinzipiellen Widerspruch dazu, weil es ihnen eigentlich zeigt, dass sie auch abhängig sind von Frauen und von Weiblichkeit. Und Gewalt und Kontrolle sind Mittel, um sozusagen diesen Widerspruch für sich aufzulösen. Ne? Und weil das aber ein ambivalentes Gemisch sozusagen ist, was da immer so drunter brodelt, neigen die meisten Männer dazu, sich einerseits zwar wie auftrumpfende Macker aufzuführen manchmal und auch so zu empfinden, andererseits können sie aber gleichzeitig auch immer das Gefühl haben, dass sie eigentlich ganz tragische Gestalten sind, die an ein ganz komplexes und tiefes Seelenleben haben, an dem sie eigentlich auch irgendwie leiden. Und deswegen ist es, denke ich, auch kein Zufall, dass so jemand wie Valentin Moritz, also das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, dieser Übergriff, den Moritz begangen hat, der ist nicht mal 1,5 Jahre her. Und das Buch ist schon rausgekommen. Das heißt, da ist unglaublich wenig Zeit vergangen. Und das zeigt einem nochmal, dieser Mann begeht einen Übergriff, tut einer Frau Gewalt an und das, was ihn hauptsächlich zu beschäftigen scheint, ist, was er nur für ein furchtbar interessanter und komplexer Charakter ist und dass die Welt jetzt da sogar ganz dringend erfahren muss, wie sein komplexes Seelenleben irgendwie aussieht. Und ich glaube, das ist Ausdruck davon eigentlich, dass Valentin Moritz da ganz immanent, also innerhalb dieser Tätersubjektivität geblieben ist. Und sozusagen einfach nur von dem Moment des auftrumpfenden Mackers, den er im Übergriff verwirklicht hat, dann eben zurückgesprungen ist auf dieses Gefühl von, eigentlich bin ich ja auch ein armes Schwein und irgendwie bin ich das gleichzeitig. Und statt zu erkunden, was das mit der Gewalt selbst zu tun hat, hat er sich nur gedacht, ach, ist das interessant, darüber schreibe ich jetzt mal einen ausführlichen Artikel und will auch Applaus dafür, wie unglaublich mutig das von mir ist.
Denkst du denn, gerade wenn wir jetzt auf Täterperspektiven schauen, ich meine, die Darstellung von Täterperspektiven in den öffentlichen Diskurs sind notwendigerweise sehr ambivalent. Auch das, was die Intentionen oder Ambitionen von Täter sein könnten, das hast du gerade schon versucht zu erläutern. Und trotzdem frage ich mich, kann eine Aufarbeitung von Täterperspektiven bei Fällen von sexistischer Gewalt und Machtmissbrauch in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form gestaltet werden, ohne Gefahr zu laufen, Opfer erneut zu belasten und patriarchale Machtgefälle zu reproduzieren. Vor allem da ja die mediale Vergrößerung der Geschichte das Opfer immer nochmal erneut belastet und mitunter auch retraumatisiert. Gleichzeitig wird nochmals mehr Aufmerksamkeit auf die betroffene Person gelegt, die mit gegebenenfalls auch unerwünschten Kontaktaufnahmen konfrontiert wird. Und auch mediensoziologisch betrachtet sind ja ebenfalls auch eine positive Identifizierung mit dem Täter und Nachahmungseffekte eine gleichfalls ganz reale Gefahr. Trotzdem ist es ja irgendwie auch zentral, über diese Perspektiven zu sprechen. Wie geht das, ohne denen gleichzeitig so nochmal eine Bühne zu geben und da so viele Punkte von Angreifbarkeit zu schaffen in Bezug auf die betroffenen Personen? Siehst du da irgendwie eine Möglichkeit?
Also ich glaube, für mich würde das wirklich sehr, 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 sehr weit hinten auf meiner Prioritätenliste stehen, dass die Auseinandersetzung von Tätern irgendeinen Platz in der Öffentlichkeit sozusagen bekommt. Weil das Wichtige ist ja vor allem, dass die Verantwortung für ihre Tat übernehmen und dass die vor allem dafür Verantwortung nehmen, dass die Leute, die Beziehungen mit ihnen führen, vor ihrer Gewalt geschützt sind. Und das müssen die erstmal in ihrem eigenen Leben und in ihrem eigenen Umfeld hinkriegen, bevor sie anfangen sollten, die Öffentlichkeit mit da irgendwas zu belästigen. Und ich glaube, ein Format, was einfach nicht funktionieren kann, ist, dass Täter sozusagen da wie so ihren Prozess öffentlich machen, weil das weiß man einfach von der Täterarbeit oder von der Auseinandersetzung mit Tätern. Das dauert meistens sehr lange und ist in der Regel von unglaublicher Abwehr und Selbst- und Fremdbetrug und auch Manipulationsversuchen von Tätern geprägt, so eine Auseinandersetzung. Und da braucht es vor allem ein kritisches Gegenüber. Und das ist in der Öffentlichkeit erstmal einfach nicht gegeben. Das Einzige, was ich für vorstellbar halte, ist, dass Täter, die diesen Prozess tatsächlich schon hinter sich haben, auf eine Art, also die zum Beispiel eine professionelle Täterberatung gemacht und auch weit in der vorangeschritten sind oder die sogar abgeschlossen haben, dass die darüber schreiben können, was sie dadurch gelernt haben. Das meine ich mit diesem, dass öffentlich Wissen und Erfahrung über Täter mehr geteilt werden, damit man auch im Zweifel etwas gegen sie in der Hand hat und dass es eben nicht darum geht, Tätergeschichten zu erzählen, weil von denen haben wir, denke ich, eigentlich mehr als genug und die bringen sehr wenig im Kampf gegen männliche Gewalt. Einen anderen Grund sehe ich nicht, um sich überhaupt dafür zu interessieren, was so in Tätern vorgeht.
Wenn wir jetzt nochmal schauen auf einen anderen Aspekt, den ich interessant fand, das Nachwuchs hat ja Mito Sanyal geschrieben. In dem Vorgespräch, was wir miteinander geführt haben, hast du gemeint, du findest das eigentlich auch sehr bezeichnend, dass ausgerechnet sie das Nachwort schreibt. Kannst du das nochmal kontextualisieren? Was kritisierst du quasi an dem Nachwort und auch an ihrer Haltung zur Thematik?
Ja, also dass Sanyal das Nachwort geschrieben hat, das finde ich wirklich sehr passend. Sie hat ja auch ein Sachbuch geschrieben über das Thema Vergewaltigung und ich würde sagen, Mito Sanyal ist eine der Hauptvertreterinnen der These, dass Männer vor allem eigentlich als Betroffene von sogenannter toxischer Männlichkeit begriffen werden müssen und dass deswegen männliche Gewalt eigentlich weniger aus einer herrschaftskritischen Perspektive zu verstehen ist, sondern eher aus einer Defizitperspektive. Also Männer weisen Sanyal nicht Gewalt aus, weil sie dominieren wollen oder weil sie misogyn sind, also weil sie einfach Wut, Angst und Hass auf Weiblichkeit empfinden, sondern bei Sanyal üben Männer vor allem Gewalt aus, weil die nicht über ihre Gefühle reden können, weil ihnen immer erzählt wurde, dass die beim Sex alles unter Kontrolle haben müssen und so weiter und so fort. Und im ganz in diesem Sinne liest sich auch ihr Nachwort. Also da geht es eben auch darum, dass Männer viel zu viel als Täter nur vorkommen und es viel zu wenig eben halt darum geht, was auch für einengende Geschlechterrollen sie sozusagen mit sich rumschleppen. Das halte ich eben für fatal, für ein wirklich kritisches Verständnis von männlicher Gewalt, weil das stimmt einfach nicht. Man weiß das aus der Beschäftigung mit Tätern, dass die natürlich auch unter Sachen leiden, aber dieses Leiden ist nicht der Hauptgrund für deren Gewalt, sondern der Hauptgrund für Gewalt ist immer männliches Anspruchdenken und misogyne Dominanzinteressen, die mit der Gewalt auch durchgesetzt werden. Und wenn man diese Defizitperspektive einnimmt, dann ist man immer schon sehr leicht dabei, dass man eher Mitleid für den Täter empfinden soll und ihn als Opfer eigentlich empfinden soll und vor allem auch immer die Fantasie hat, wenn man jetzt die Defizite von dem Täter auflösen würde, dann würde der aufhören, Täter zu sein. Also man bringt ihm bei, etwas besser über seine Gefühle zu reden, dann wäre das nicht passiert. Valentin Moritz macht das genau so in seinem Artikel. Er schreibt im Endeffekt, hätte er nach seiner Trennung, nach seiner letzten Trennung, wäre er da offen mit seinen Gefühlen umgegangen und hätte mal über alles geredet, dann wäre dieser Übergriff nicht passiert. Und das mag stimmen, dass der emotional sehr unausgeglichen war, dass das ein Faktor war, der den Übergriff begünstigt hat. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber das zur Haupterklärung für den Übergriff zu machen, halte ich eben für vollkommen Quatsch, weil das lässt die ganze Frage aus, warum denn der Übergriff? Also warum diese Form? Das, finde ich, ist eben ganz systematisch, dass vor allem Männer selbst immer eher die Gründe für ihr Verhalten ranziehen gerne, die eigentlich mitleiderregend sind und die eher provozieren, dass man sich noch weiter eigentlich um sie kümmert, als eben herrschaftskritische Gründe zu suchen. Insofern passt es eben halt nur zu gut, dass jemand wie Mythos Sandial da das Nachwort schreibt.
Warum sind diese Täter-Narrative so weit verbreitet? Also warum fällt es so schwer, da so auszubrechen?
Was meinst du genau mit Täter-Narrative?
Die Art und Weise, wie sich jetzt auch damit auseinandergesetzt wird, wie Mythos Sandial auch das sozusagen framed, diese Defizitperspektive.
Ich glaube tatsächlich, dass man das als historische Niederlage auch beschreiben muss. Weil wenn man sich die Debatten um männliche Gewalt aus den 80er Jahren zum Beispiel anschaut, wo einfach die zweite Welle des Feminismus sehr stark und sehr konfrontativ war, da ist viel präsenter, es gibt diese Gewalt und Männer üben sie auch aus Herrschaftsgründen und Herrschaftsinteressen aus. Und deswegen muss man dieser Gewalt und auch den Männern, die sie ausüben, auch den Kampf ansagen. Also man muss sie konfrontieren. Und das gibt es sozusagen in dieser Form einfach nicht mehr. Also es gibt nicht mehr diese relativ starke Bewegung, die auch zu dieser Konfrontation in der Lage ist. Und das führt zu einer Situation, in der vor allem Frauen immer mehr dazu gezwungen sind, oder das kennt man ja auch in der linken Szene, es gibt kaum vernünftige Konzepte und es gibt kaum eine Haltung und eine Routine im Umgang mit Tätern. Und das führt dazu, dass man halt mit Tätern leben muss. Ne? Weil man kriegt sie ja nicht weg. Man kann sie entweder gar nicht konfrontieren oder wenn man es versucht, dann verliert man meistens, weil man allein gelassen wird oder das keinen Effekt hat. Das heißt, man befindet sich in einer Situation, wo man mit den Tätern leben muss. Und ich glaube, diese Situation, dass man mit denen leben muss, und darüber haben interessanterweise die Feministinnen in den 80er Jahren geschrieben, sozialpsychologische Arbeiten, die führt dazu, dass man sich einredet, dass das Problem gar nicht ist, dass sie ein Herrschaftsinteresse an dieser Gewalt haben, sondern dass man eigentlich schon auf der gleichen Seite steht und die Gewalt eigentlich auch nicht wollen, sondern die nur irgendwelche Probleme haben. Und wenn man nett genug zu denen ist und sie bei der Hand nimmt und ganz verständnisvoll ist, dann wird diese Gewalt aufhören. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es ist undenkbar geworden, dass man sich auf Männer irgendwie verlassen kann im Kampf gegen männliche Gewalt. Es ist auch ziemlich undenkbar geworden, dass man die Macht hätte, sie wirklich effektiv damit zu konfrontieren und Konsequenzen zu ziehen. Und weil das praktisch undenkbar geworden ist, dann wird das nicht mehr gedacht. Also sind die Ansätze, die dazu gedacht werden, davon geprägt, dass das überhaupt keine Option ist. Sondern man geht immer schon davon aus, es muss irgendeine harmonische Lösung geben. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man sich nicht ganz zu Unrecht zu schwach und zu isoliert fühlt, um in die Konfrontation zu gehen.
Vielen Dank. Gibt es noch einen Punkt, den du gerne besprechen wollen würdest, der dir wichtig ist?
Also vielleicht kann ich noch als Schlusswort kurz sagen, dass für mich eben daraus folgt, dass man erstmal Basic Wahrheit einfach anerkennen muss, dass es eben halt eine sehr stabile und krasse männliche Dominanz in der Gesellschaft gibt und auch in der Linken, dass die vor allem beim Thema Täterschaft riesig ist und die allermeisten Männer demgegenüber völlig ignorant sind. Das heißt, finde ich auch strukturell Täter schützen, also weil sie eigentlich genau wissen können, es ist ein riesiges Problem, aber sie ruhen sich darauf aus, dass es wenig Leute gibt, die effektiv was dagegen machen. Und genau deswegen muss es, denke ich, bei Männlichkeitskritik vor allem darum gehen, diese männliche Dominanz und diesen strukturellen Täterschutz auch zu brechen und anzugreifen. Das heißt, die Basis der Auseinandersetzung mit Männlichkeit muss auf die Füße gestellt werden. Männlichkeit ist ein Problem, was man angehen muss und nicht irgendeine spannende Persönlichkeit, die die einzelnen Männer irgendwie erkunden müssen oder so, um dann zu irgendeiner veränderten, guten Version davon zu kommen. Das wäre noch so mein Wort zum Sonntag sozusagen.
Darf ich dann noch eine Nachfrage stellen? Was mir noch eingefallen ist, du hattest ja auch gemeint, es muss vor allem darum gehen, von irgendeiner Form von Männlichkeit loszukommen. Also da geht es jetzt gar nicht um Männlichkeit im Singular oder um Pluralitäten. Das ist ja irgendwie auch so ein Anliegen von dem Buch gewesen, quasi Männlichkeit als Singular in Plural zu transformieren, also Männlichkeit oder Männlichkeiten zu definieren, wo sich wieder positiv auf sich selbst bezogen werden kann. Geht es dir schon auch vor allem darum, Männlichkeit als Konzept komplett zu überwinden?
Ja, aber nicht als individuelle Aufgabe. Also es geht nicht darum, dass Männer einfach aufhören sollen, Männer zu sein. Ich glaube, das schafft man nicht so leicht. Das geht, denke ich, ungefähr genauso gut, beziehungsweise eben halt genauso schlecht, wie einfach damit aufhören, heterosexuell zu sein oder damit aufhören, irgendwie homosexuell zu sein. Das hat ja auch was mit Triebschicksalen zu tun. Aber was man, denke ich, machen kann, ist auf Verhältnisse hinarbeiten, in denen niemand mehr männlich sein müsste. Mhm. Und das ist die Gesellschaft, für die ich kämpfen will. Das heißt für mich die Abschaffung des Patriarchats. Das ist eine Gesellschaft, in der niemand mehr männlich sein müsste und in der Männlichkeit kein Herrschaftsprinzip mehr wäre und einfach ihren Sinn verloren hätte. Und bis dahin gibt es aber halt nun mal Männer, also auch Leute wie mich. Und das ist eben auch ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss auf dem Weg dahin. Aber für diesen Weg brauche ich überhaupt kein neues Konzept zur Männlichkeit, sondern ich kann mich einfach an dem Problem Männlichkeit so lange abarbeiten und so lange versuchen, die Grundlage von diesem Problem abzuschaffen, bis ich das geschafft habe und dann habe ich das Problem nicht mehr. Und so stelle ich mir die Überwindung von Männlichkeit vor, als eine kollektive Aufgabe, die trotzdem nicht die individuellen Leute, vor allem eben Männer, der Verantwortung entlässt, sich mit der eigenen Vergeschlechtlichung auseinanderzusetzen und vor allem eben den Problemen, die sie macht, und dagegen auch aktiv zu werden.